Unser Thema für heute Abend lautet göttliche und menschliche Logik. Göttliche und menschliche Weisheit oder göttliche und menschliche Rechnungsweise dürfen wir als Übersetzung, als Überschrift der Zusammenhänge nennen, um die es heute Abend geht. Ich weiß nicht, habe ich mich hier auch schon einmal vorgestellt, nach den Worten in Sprüche 30, in den Versen 2 und 3. Mach nichts, wenn ich das wiederholen sollte. Denn da lesen wir: Fürwahr, ich bin unvernünftiger als irgendeiner. Und Menschenverstand habe ich nicht. Und Weisheit habe ich nicht gelernt. So, ich habe mich jetzt vorgestellt. Was habt ihr dann für einen Eindruck von einem solchen Festredner? Was hat er davon zu suchen? Jetzt lesen wir aber weiter. Und Weisheit habe ich nicht gelernt, so dass ich Erkenntnis des Allerheiligsten besäße. Aha. Jetzt können wir plötzlich alle antreten. Wer von uns meldet sich jetzt, hierher zu stehen und zu bezeugen von seiner Weisheit der Erkenntnis des Allerheiligsten Gottes und des Allerheiligsten Raumes, wo der hohe Priester nur einmal im Jahr unter Todesgefahr hineingehen durfte? Was ein anderes Wort Salomos zum Ausdruck bringt, vielleicht habe ich es gleich zur Verfügung. Ja. Sprüche 9, Vers 10. Die Furcht Jehovas ist der Weisheit Anfang. Werdet ihr denken, Bruder Muhl, das wissen wir schon lang. Brauchst uns nicht mehr zu sagen. Ich fahre aber weiter. Und die Erkenntnis des Allerheiligsten erst ist Verstand. Aha. Also wo erst beginnt der Begriff Verstand von Gott erkannt werden zu können? Wo erst? Alles andere ist noch kein Verstand. Erst in der Gegenwart Gottes des dreimal Heiligen. Wer es da aushält, der hat begonnen, göttlicherweise Verstand in sich zu tragen und Weisheit. Fürwahr, ich bin unvernünftiger als irgendeiner und Menschenverstand habe ich nicht. Also jeder von uns nimmt ja an, er habe mindestens ein wenig gesunden Menschenverstand. Ne? Der verzichtet hier glatt darauf. Der gefallene Mensch hat vorerst überhaupt keinen Verstand. Wer seinen Nächsten verachtet, sagt Salomo weiter, hat keinen Verstand. Wir haben ja noch nie jemanden verachtet. Wann haben wir uns das letzte Mal dabei ertappt? Vielleicht merken wir es dann in Zukunft. Dann können wir gleich feststellen, wie viel Verstand wir haben vor Gott. Der allerverachtetste aller Menschen war ja wer? Jeder Mensch, den wir verachtet, war noch nicht so verachtungswürdig wie Jesus. Von Seiten der Welt. Merken wir langsam, was wir für verkehrten Verstand haben? Ich bin unvernünftiger als irgendetwas. Von Vernunft dürfen wir erst zu sprechen beginnen, wenn wir den Sinn Jesu Christi, die Gesinnung Jesu Christi in uns tragen. Und die besteht vorerst in der Hauptsache darin, dass er nichts sein will. Und wenn er etwas sein will, dann der Knecht der Knechte seiner Brüder. Der Diener aller, der Sklave aller. In den apokryphischen Schriftchen Weisheit Salomos gibt es das feine Wort: Du, o Gott, du nützest deine Allmacht dazu, dass du dich aller erbarmen kannst. Welcher der Menschen nützt die ihm gegebene politische, militärische oder irgendwelche kosmische Macht, sich aller zu erbarmen? Keiner, nicht einer. Merken wir schon etwas von Unterschied zwischen göttlicher Rechnungsweise und Haltung und menschlicher oder geschöpflicher Haltung? Wenn ich sagte, göttliche und menschliche Logik, dürfen wir auch aussprechen, übersetzen in göttliche und menschliche Rechnungsweise. Dann deshalb, weil das griechische Wort Logos nicht nur Wort heißt, sondern gleichzeitig auch Rechnung. Ich darf hier nicht stehen bleiben. Gerade die Rechnungsweise unseres Gottes ist ganz anders als die der Menschen. Sogar ganz anders als die der ganz frommen Menschen. Ganz anders als die der heiligen Engel. Die Rechnungsweise Gottes. Unser Gott ist die Liebe. Und es ist der Geist Christi in Paulus, der spricht. Wenn ich alles bin, kann, weiß, Glauben habe, so dass ich Berge versetze, wenn ich alle Geheimnisse nicht wüsste, sondern weiß, Gott hat, Christus besitzt allen Glauben. Er weiß alle Geheimnisse. Aber hätte, jetzt kommt zum Glück die Möglichkeitsform, hätte keine Liebe, was wäre ich dann wert, wie viel? Nichts. Und jetzt kommt sein Tun. Vorerst das, was er ist. Und wenn ich alles, was ich besitze, dahingebe und mich selbst opfern würde für alle, aber es würde nicht aus reiner Liebe geschehen, was wäre es dann nütze? Wieder? Nichts. Und von dieser Liebe Gottes darf ich immer zwei Aussagen herausgreifen, weil die zum innersten, köstlichsten der Geheimnisse der Liebe Gottes gehören, auch von den Gläubigen noch lange nicht erfasst und verstanden, auch von mir noch nicht. Es ist zu wunderbar, zu unglaublich. Die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Da kommen wir Frommen und sagen, na, das fehlte gerade noch nicht. Wo bleibt da die Gerechtigkeit? Und so weiter. Gott, der die Liebe ist, und diese Liebe Gottes das Größte ist, was Gott kennt, von den unverweslichen, unvergänglichen Gotteswerten. Die Liebe die Größte und hört nimmer auf. Und bleibt sich gleich. Die Liebe Gottes hat noch nie etwas Böses zugerechnet, rechnet in der Gegenwart nie etwas Böses zu und wird in alle Ewigkeit nie etwas Böses zurechnen. Merken wir etwas, wie schwer es ist, uns für uns Gläubige so etwas wirklich von Herzen zu glauben? Wie sind wir noch verhaftet in Bezug auf unsere Herkunft, aus einem verdrehten und verkehrten Geschlecht stammen wir ja, dem alten Menschen. Ich darf kurz andeuten, wenn Böses, Ungerechtigkeit schon zugerechnet werden soll, dann hat das unser Gott heiligen Engeln überlassen. Die tun das in einmaliger Präzision. Wird gar nichts unbeachtet gelassen. Es sind jene heiligen Engel, denen Gott das überlassen hat, denen Gott die Ehre gegeben hat, die Anträge zu stellen zu jenem Gesetz, an dem Gott kein Wohlgefallen hat. Das Gesetz verurteilt den Menschen ohne Barmherzigkeit. Zum Glück lässt sich die Stimme des Herzens Gottes schon im Alten Testament immer wieder hören. Und genau anlässlich der grundlegenden Verfassungshandlung am Sinai hat Gott rechtzeitig bei jenem Bundesabschluss seine Herzensvorbehalte angemeldet. Damit sind sie rechtsgültiger Bestandteil jenes Bundes am Sinai. Sie lauten, habe die Freimütigkeit zu sagen, die Worte gelten gegenüber diesen Antragstellern der unbarmherzigen Gesetze, der Opferforderungen und Fluchsandrohungen und so weiter. Ich werde, spricht der Herr, meine Herren, ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarmen werde. Und ich werde begnadigen, wen ich begnadigen werde. Trotz diesem Gesetz heißt das. Hat Gott sich daran gehalten? Wo wäre ein David geblieben? Wo wären alle die treuen Gottesmänner geblieben, wenn Gott an ihnen nach diesem Gesetz hätte handeln müssen? Da wäre ein Fleisch übrig geblieben. So sind auch die Gerichte, wie sie in den Propheten und dem Buch der Offenbarung Jesu Christi bezeugt werden, Gerichte, die nicht nach dem Herzen Gottes sind. Das geht zum Beispiel daraus hervor, dass im ersten Vers des Buches der Offenbarung Jesu Christi zu lesen ist, was ich selber auch erst seit etwa 3, 4, 5 Jahren gemerkt habe oder darauf geachtet habe. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab und durch seinen Engel sendend hat er es seinem Knecht Johannes kundgetan. Ihr versteht vielleicht, wenn ich mir die Frage erlaube, was hat ein Engel zu suchen, zu tun für eine Bedeutung zwischen dem geliebten Herrn Jesus Christus und dem Lieblingsjünger Jesu. Kann der Herr Jesus nicht mehr persönlich mit Johannes sprechen? Versteht ihr die Frage? Im letzten Kapitel dieses Gerichtsbuches, dass wir allerdings, weil wir das Herz Gottes kennen, wie Johannes, trotz all den Gerichten lesen können, in denen unser Herz was empfindet. Glückselig, wer da liest und der da hört die Worte dieses Buches. Aber nur für den, der hier hinter die Kulissen hineinschauen darf, bis ins Herz dessen, der über allem steht und alles trägt und für alles die Verantwortung seines liebenden Herzens übernommen hat. Nur dann, aber dann ganz wunderbar. Im letzten Kapitel stellt sich Jesus wieder vor und spricht: Ich, Jesus, habe meinen Engel, das heißt meinen persönlichen vom Vater zugeteilten Adjutanten unter den himmlischen Majestäten, gesandt, euch diese Dinge kundzutun. Wiederum steht zwischen dem Herrn und seinem Lieblingsjünger Johannes ein Engel. Und dieser Engel ist so herrlich, so wunderbar, so göttlich, so zum Verwechseln mit dem Herrn Jesus ähnlich, dass dem alten, greisen, fast 100-jährigen Johannes was passiert, Offenbarung 22, der fällt nieder zu seinen Füßen und beginnt ihn anzubeten. Und der sagt, halt, 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 tu das ja nicht, denn ich bin nur einer der Mitknechte deiner Brüder. Ja, was hat der Engel zu tun? Die Antwort suchen wir nicht bei uns selber, sondern nehmen ein biblisches Vorbild und eine biblische Antwort vor unsere Augen zu Hilfe. Josef, eines der wunderbarsten Vorbilder auf Christus, hat, solange, nachdem er seine 10 Brüder erkannt hat, als sie zum ersten Mal in der Hungersnotzeit zu ihm nach Ägypten vor seinen Augen erschienen sind, da sprach er zu ihnen, sie erkennend, gefasst, sagt er zu ihnen, wer seid ihr? Kundschafter seid ihr, gekommen das Land auszukundschaften. Wie ist die Antwort seiner Brüder? Nein, mein Herr, spricht der eine, nein, das sind wir nicht. Wir sind redliche Leute. Wir sind redliche Leute und sind gekommen, so und so. In dem Augenblick, da Josef von seinen Brüdern, der kennt sie ja ein wenig, nicht, hört, dass sie immer noch der Meinung seien, sie seien redliche Leute, also ganz fromme Burschen. Nicht. Da weiß er, solange die diese Haltung offenbaren können, nach ihrer eigenen Meinung, solange muss ich leider noch sehr harte Worte mit ihnen reden. Das war ihm augenblicklich klar. Geschah das dann auch? Aber jetzt kommt die Lösung dieser Frage. Solange Josef harte Worte mit seinen Brüdern, er wäre ja seinen Brüdern am liebsten um den Hals gefallen, harte Worte mit ihnen zu reden hatte, nach der Weisheit, die Gott ihm gegeben hatte, eine psychologische, göttliche Orientierung besaß, solange redete er nicht persönlich mit ihnen, sondern ständig über einen ägyptischen Dolmetscher. Aha. Also jetzt war zwischen dem Sprecher Josef und den Empfängern eine Zwischenfigur eingeschalten. Weshalb? Natürlich zuerst, damit er nicht sich verrate, dass er so gut Hebräisch könne wie seine Brüder. Zwar aber in der Hauptsache deshalb, weil das, was er jetzt zu sagen hatte, nicht nach seinem Herzen war, sondern einfach aufgrund von erzieherischen Grundsätzen nötig, unbedingt nötig war. So lange redete Josef durch einen ägyptischen Dolmetscher. Also eine zwischen Josef und seinen Brüdern dazwischen geschaltene fremde Person. Und das letzte Wort, das dieser zu sagen hatte, als der Becher bereits im Sack Benjamins war, des Josef, als er sie ereilt hatte, die Jünger und die Brüder fragen, der Sprecher, was ist los? Handelt es sich nicht um den Kelch meines Herrn, aus dem er zu weissagen pflegt? Der Kelch des Josef, was heißt das auf Deutsch geistlicherweise? Der Kelch, den wir segnen, den hat Gott in den Tornister des Benjaminiten Saul von Tarsus Paulus gelegt. Nur nebenbei, das war das letzte harte Wort.
In dem Augenblick, wie dieser Kelch des der Silberne, der Erlösung, aus dem Tornister des Benjamin offenbar wurde, da wussten die Brüder definitiv, jetzt ist es um uns geschehen, und ausgerechnet dem Benjamin, nicht? Nachdem das Herz des Vaters, ja, schreit, sehnsüchtig wartet, kommt er zurück oder nicht? Ausgerechnet. Jetzt, das war die letzte schwere, harte Rede und entsprechende Auswirkungen in den Herzen der Brüder. Jetzt erscheinen sie zum letzten Mal vor Josef. Josef muss gar nicht mehr sagen. Jetzt kann einer reden, dem es zuletzt zugestanden wäre, jetzt den Mund aufzutun. Nämlich wer? Von den Brüdern? Vorher war Ruben der Erstgeborene in der Sprecher. Jetzt war es Juda. Juda heißt hebräisch, liest man Juda, und griechisch liest man auch für den Stammvater Juda, Judas. Wollen wir uns merken. Dieser Juda war es, als Josef in der Grube unten schmachtete, seinen Brüdern gesagt hatte, als die ismaelitischen Händler daherkamen: Brüder, was haben wir für einen Gewinn, wenn wir den da unten umkommen lassen? Kauf. Sie erhielten 20 Silberlinge. Ich habe gedacht, schade, dass die nicht 30 verlangt haben. Dann hätte es ja genau gestimmt, nicht? Kaum hatte ich das bedauert, habe ich mich bewundert, dass ich sogar solches Rechenexempel zu solchem folgenden Rechenexempel fähig sei. Dann überlegte ich, diese Händler, die den Brüdern 20 Silberlinge abgenommen haben, die haben doch den Josef in Ägypten an den Potiphar nicht wieder für 20 Silberlinge verkauft, nicht? Die haben da sicher 50% draufgeschlagen, das gibt dann wie viel? Nicht? Genau 30 Silberlinge. Also die Rechnung Gottes stimmt immer. Also, was haben wir für einen Gewinn, wenn wir den da unten verhungern lassen? Verkaufen wir ihn, haben wir noch einen Gewinn. Zwischen dem Verkauf des Josef und der Erscheinung der Brüder vor dem erhöhten Josef sind viele Jahre vergangen, und in diesen vielen Jahren hat Gott diesen Juda oder Judas, den Stammvater der Juden, so geschüttelt, so zum Sünder werden lassen, in solche Demütigung hinein und durchgeführt, dass nun keiner der Brüder mehr vor dem Angesicht des Josef fähig war, den Mund ein Wort auszusprechen. Aber jetzt Juda nach seiner Demütigung, der konnte zu Josef sprechen. Lest das bitte in eurer Bibel heute Abend mal noch nach. In einer herzergreifenden, herzzerreißenden Weise, wie er dem Josef sagen kann, und würden wir ohne den Benjamin zurückkehren, dann würde das graue Haupt unseres Vaters mit Not und Schrecken und Jammer in die Grube hinabfahren. Und so spricht er und hat gesagt, stellt euch vor, der vorher gesagt hat, was haben wir für einen Gewinn, der sagt jetzt, und dein Knecht, ich bin bei unserem Vater Bürge geworden für diesen jüngsten Bruder. Merkt ihr jetzt, das hat Josef auch etwas gemerkt. Was hat Gott in der Zwischenzeit bei diesem Juda bewirkt? Eine Herzensänderung, eine Gesinnung. Wer ist denn Bürge geworden für alle Brüder? Auch für den Jüngsten, für Benjamin, den Schrecklichsten unter allen Zwölfen? Jesus Christus. Zum Bürgen geworden, leben wir im Hebräerbrief. Was geschieht jetzt? da konnte sich Josef nicht mehr halten.
Und erste Befehlsaussage, er geht raus.
Es ist allein mit seinen Brüdern, er hält es aber nicht aus, geht zuerst zurück ins innerste Gemach und weint sich aus. Und dann wäscht er sich und kommt herein. Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr verkauft habt. Aber fürchtet euch nicht, ich bin's. Nicht ihr habt mich nach Ägypten gebracht, sondern Gott. Der ihr allerdings gedachtet, es böse zu machen. Gott aber, als er euch diesen bösen Herzensentwurf zur Genehmigung, zur Durchführung genehmigte, gedachte es, gut zu machen. Denn heute ist durch diesen Gottesweg das ganze Haus meines Vaters gerettet, ganz Ägyptenland gerettet und die ganze damalige Welt gerettet. Also, was hat eine Mittelsperson zwischen Christus und seinen Geliebten zu tun? Verstehen wir jetzt? Solange Gott mit seinen geliebten Geschöpfen harte Worte reden muss, um ihnen und aller Welt zu dienen, in Liebe, pflegt er einen Ägypter, der nichts weiß von dem Herzen der Güte und Liebe und Barmherzigkeit des Gottes Israels, lässt er den sprechen. Erst wenn er sich in seiner Gottesliebe, seiner kristallklaren, reinen Gottesliebe persönlich offenbart, dann spricht er selbst. Ist es nicht eigenartig, wenn Christus wiederkommen wird in großer Macht und Herrlichkeit für Israel und die Nationen, dann wird er seine Engel vor sich her senden und sie werden die Böcke von den Lämmern scheiden und sie werden ins Feuer werfen oder in die Scheunen sammeln. Und wie ist es, wenn der Herr für uns kommt? Dann kommt er selbst. Dann kommt er selbst. Und menschliche Rechnungsweise. Wir haben jetzt gehört, Gott selber rechnet das Böse nicht zu. Und uns, die nun durch den Herrn selbst begnadet sind, durch den Glauben, den er uns geschenkt hat, ist uns selber in seiner göttlichen Person und Liebe alles. Wir verstehen von hier aus, wenn der Apostel Paulus in Bezug auf irgendwelche Einmischung von Seiten von Engeln in Bezug auf uns eine harte Rede führen muss, eine deutliche Sprache. Und wenn ein Engel vom Himmel käme und euch, Gefäßen der Begnadigung, etwas anderes verkündigen würde, als ich euch verkündigt habe, der sei verflucht. Nicht hat sich Paulus da vergessen im Eifer für Gott und seine Gnade, sondern er wiederholt, und wiederum sage ich, und wenn ein Engel vom Himmel käme und euch etwas anderes verkündigen würde, und wäre es nur ein kleinster Bruchteil des Gesetzes da hineinmischen möchte, das wäre Sauerteig für die ganze Masse versäuern, sagt er im Galaterbrief. Verstehen wir von hier aus. Uns, denen es geschenkt ist, die Menschen anzusprechen, lasst euch versöhnen mit Gott. Gott selber hat gar nichts gegen euch. Er liebt euch. Also liebt Gott den Kosmos. Im Griechischen eine Redeweise der Zeitform nach, ohne Anfang und ohne Ende. Liebt Gott den Kosmos. Und die Gesinnung des Kosmos ist Feindschaft wider Gott. Bringt die Liebe Gottes es fertig, seine gesamte Feindschaft zu lieben? Nein, das bringt er nicht fertig. Das ist bei ihm selbstverständlich. Gar nichts anderes möglich. Gar nichts anderes denkbar. Deshalb sagt er, ihr, die ich beschult habe mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens an die Menschen heranzutreten, bin der Gott, der ihnen allen ihre Ungerechtigkeiten nicht zurechnet. Bei Stephanus voll Heiligen Geistes, weil er eben gesagt hat, wie ihr das Gesetz auf Anordnung von Engeln hin empfangen habt und nicht gehalten habt. Da fliegen die Steine und dann offenbart sich der Herr aufstehend am Throne Gottes seinen Blick und dann betet er, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Hat Gott dieses Gebet erhört? Ganz nach seinem Herzen. Ganz nach seinem Herzen. Ich darf sagen, wenn wir uns darin üben, auch in dieser zentralsten Stellung des Herzens Gottes in sein Bild verwandeln zu lassen, dann haben wir nach gar keine Mühe, irgendwelches Böse, das mir zu oder uns zugefügt wird oder zugefügt worden ist, zu vergeben. Wenn ich es schon gar nicht anrechne, brauche ich es nicht einmal mehr zu vergeben. Existiert für mich überhaupt nicht. Wenn unser Gott rechnet, dann rechnet er genau gegenteilig, als wie der Kosmos die Welt rechnet. Wenn er schon zurechnet, dann rechnet er was zu? Uns verlorenen Sündern von Haus aus seine göttliche Gerechtigkeit. Stimmt's? Stimmt's? Wir werden ja in den ersten Kapitel des Römerbriefes so scharf vor unseren Augen bezeugt, scharf, unerbittlich, klar, wenn Paulus sagt, gleichsam, der Prüfstein, ob unser Glaube vor Gott überhaupt gilt, tragfähig ist, besteht darin, und glaubt dem Gott, der den Gesetzlosen rechtfertigt. Das fehlte gerade noch wieder, sagen wir. Steht so geschrieben? Genau so steht geschrieben. Bitte, in Römer 8, in den ersten Versen lesen wir, denn das dem Gesetz Unmögliche tat Gott. Ich greife nur eines heraus, dass dem Gesetz Unmögliche tat Gott, indem er das und das tat, auf Golgatha. Denn das Gesetz, bezeugt ganz klar, für uns sofort, hundertprozentig verständlich und selbstverständlich klingend, ein Greuel vor dem Herrn ist es, wenn ein Gerechter verdammt wird und wenn ein Ungerechter gerechtfertigt wird. Ein Greuel vor Gott. Da sind wir sofort einverstanden. Und jetzt das dem Gesetz Unmögliche tat Gott, dass Gott sich nicht nur in die Rechtslage versetzt hatte, das dem Gesetz Unmögliche tun zu können, sondern eine Rechtslage geschaffen hat, nach welcher er nicht mehr anders kann, als Böses nicht mehr zurechnen, Ungerechtigkeit nicht zurechnen, sondern nur noch was zurechnen? In seiner Gnade und Güte und Barmherzigkeit gegenüber allen nur noch die Gerechtigkeit zurechnen, die er aufgrund der Dahingabe des einzig Gerechten für die Gesetzlosen, für die Sünder möglich gemacht hat, die Rechtswahl. Weil der Gerechte, der Einzige, bereit war, sich für jeden Gesetzlosen, für die gesamte Gesetzlosigkeit und Bosheit der Geschöpfe zu opfern. Der einzige Gerechte, aus reiner Liebe bereit war, für sie zu sterben. Hat Gott die Rechtslage geschaffen, dass er jeden Ungerechten, jeden Bösen, jeden Sünder rechtfertigen kann, ihn augenblicklich als in göttlicher Gerechtigkeit dastehend darstellen kann, vor Engeln und Menschen. Das ungefähr ist das, was Gnade in der Weisheit der Liebe Gottes bedeutet. Wenn gerechnet wird, Gott, Christus ist der Kaufmann Gottes. Alles, was er verkauft, verkauft er zu welchem Preis? Gratis. Wo steht das geschrieben? Jesaja 55. Warum gebt ihr Silber für das, was nicht Brot ist und für das, was kein Wasser ist? Kommt her zu mir und kauft Wasser des Lebens und Brot des Lebens umsonst. Geschenkweise. Alles, was unser Gott verkauft, verschenkt er. Alles aber, was er kauft oder erkauft, lässt er sich das auch schenken? Von dem er es erwerben will, kommt ja ein Geschenk überhaupt nicht in Frage. Im Gegenteil, die Forderung seines Gegners ist über die Maßen überfordert. Ist Gott bereit, war Gott bereit, einen großen, hohen Preis zu bezahlen zum Rückkauf einer verlorenen Schöpfung aus der Hand dessen, in die sie gegeben war? Wurde die Welt um einen hohen Preis, einen heiligen Preis erkauft? Er ging hin und verkaufte gratis alles, was er hatte. Seine Gottgestalt, in der er war, hat er ausgezogen für uns. Die Fülle der Gottheit, die in ihm leibhaftig wohnt, der hat er ausgeschüttet, damit die verlorene Welt sich daran sättigen und laben kann. Da ging er hin und verkaufte alles, was er hatte und kaufte was? Jenen Acker, und der Acker ist der Kosmos, das Weltall. Um welchen Preis? Sich selbst. Sollte er uns in ihm auch nicht alles schenken, nachdem er rechtsgültig den Besitz seiner Schöpfung, die ohnehin ihm gehörte, nur für eine Zeit war sie übergeben, dem, in dessen Gewalt der Kosmos eingeklammert ist, umklammert ist. Der Kosmos liegt in der Gewalt Umklammerung des Bösen, Satan. Aus dieser Gewalt hat Gott uns, die Schöpfung, vor der Zeit erlöst, losgekauft. Wenn Gott rechnet, dann spricht er, das kommt in den Worten des Apostels Paulus im Philemonbrief, zur Geltung, wird dort offenbar. Er sagt dem Philemon in Bezug auf den ihm drausgelaufenen Sklaven, der dann durch Paulus zum Glauben kam, und wie der ihn bekannte, so und so, dann sendet er ihn mit dem Brief an Philemon zurück, zu seinem ehemaligen Sklavenhalter, und schreibt dann unter anderem, sollte er, dieser drausgelaufene Sklave, der jetzt unser Bruder geworden ist, Onesimus, sollte er, dir, Philemon, noch etwas schuldig sein, dann bitte belaste mein Konto damit, ich will bezahlen. Das ist wieder die Gesinnung Gottes in Christus Jesus. Alles, was andere anderen schuldig sind, ist wer bereit zu bezahlen? Gott in Christus Jesus. Ist er fähig, alle Schulden des ganzen Kosmos zu bezahlen? Na, die hat er schon bezahlt. Völlig überbezahlt. Weit über den Gegenwert hinaus bezahlt. Wir denken jetzt an Philipper 4. Wir schlagen den Philipperbrief auf. Kennen ja in den ersten Versen des Philipperbriefes jenen Tagesbefehl, nenne ich ihn, des Paulus an die Kriegsleute Jesu Christi. Das ist also nicht nur ein frommer Wunsch oder eine großväterliche Ermahnung an Kinder Gottes, sondern Philipper 4, Vers 4: Freut euch in dem Herrn gelegentlich. Danke für, dass ihr euch als Protestanten erweist. Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Sind wir hier gehorsam? Den ganzen Tag? Die ganze Nacht? Nein. Ungehorsamste Kinder. Hätten wir Grund, nachdem uns Gott in Christus alles geschenkt hat, alles geschenkt, sich selber. Hätten wir Grund, uns alle Zeit nur zu freuen? Hätten wir Grund? Ja. Also, bitte, Konsequenzen. Wir dürfen uns jetzt vor dem Herrn einfinden und uns demütigen. Ja, Herr, wir sind ungehorsamste Kinder. Wie wunderbar wäre es, ihr Lieben, wenn wir jetzt nicht so traurig griesgrämig hier sitzen würden, sondern einer den anderen so strahlend anlachen könnte, wo jeder den einem anderen sähe, dass ein glückseliges Gotteskind, ein erlöster Mensch. Das wäre normal. Wäre normal. Der Herr sehnt sich danach. Lasst eure Gelindigkeit kund werden alle Menschen. Und wir Frommen, wenn wir so einen ungläubigen Tipp sehen, der uns nicht sympathisch ist, dann hat er unsere Verachtung. Das ist ein räudiger Hund, ich bin ein Heiliger. Ich darf jetzt ein wenig übertreiben. Grauenhaft vor unserem Gott. Wir hören von einem Sünder, einem so und so und so. Danke dir, Gott, dass ich nicht bin. Der sagt, Gott, sei mir Sünder gnädig. Der geht dir rechtfertigt nach Hause und der da ist ein Greuel vor Gott. Lasst eure Gelindigkeit, ja, soweit wir dem Heiligen Geist der Raum geben in unseren Herzen, kund werden allen Menschen. Merken wir, warum die Welt ein Recht hat, uns Fromme abzulehnen. Sie stehen gerechtfertigter da als wir in dieser Hinsicht. Ein Recht hat, uns abzulehnen. Ein Weltmensch, der unser einem begegnet, der müsste etwas spüren und merken. Da ist eine ganz andere, wunderbare Haltung vorhanden. Ich kann es nicht erklären, aber so sollte der Mensch sein. So sollte es sein. Lasst eure Gelindigkeit kund werden allen Menschen. Der Herr ist nahe. Er gibt uns die Fähigkeit und die Kraft dazu. Seid um nichts, gar nichts besorgt. Da sind wir alle hundertprozentig gehorsam. Um gar nichts besorgt. Es hat hier nichts zu tun mit der Fürsorge für die eigene Familie. Das ist im Griechischen ein anderes Wort. Wir wissen, was hier gemeint ist. Das Wurmende, Zweifelnde, Quälende, Tag und Nacht in unserem Herzen sich meldende Fragezeichen, sollte Gott wirklich helfen? Wie komme ich dadurch? Das ist ja unmöglich, das ist ja unheimlich, bin am Verzweifeln. Merken wir, um das geht es. Und da gilt grundsätzlich hundertprozentig, seid um gar nichts besorgt. Ja, was sollen wir denn mit tun, wenn sich die Dinge melden, immer wieder in unseren Herzen? Sondern in allem, was euch bedrücken könnte, lasst es durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und dann sagt uns das Psalmwort immer wieder, wälze auf den Herrn nicht nur dein Anliegen, deine Sorgen, sondern sogar deine Werke, wälze auf ihn. Denn Golgatha wird abgeleitet aus dem Hebräischen von dem Stammwort Gilgal. Was war denn Gilgal für Israel? Abwälzung der Schande heißt das. Golgatha bedeutet, dass Gott die ganze Schande des Kosmos, des Weltalls auf den einen, seinen Geliebten, abgewälzt hat. Das hat Gott bereits getan. Wenn ich nun das Gleiche tue, nicht Jesus sagt, ich kann nur das tun, was ich zuvor den Vater habe tun sehen. Nun haben wir den Vater tun sehen, dass er die ganze Schande des Kosmos auf meine, auf den einen Geliebten gewälzt hat. Und wenn ich nun das Gleiche tue, meine Schande nehme und auf ihn abwälze, meine Sorge nehme und auf ihn abwälze, dann habe ich genau das Gleiche getan, was Gott schon längst getan hat. Dass Gott jetzt in meinem sonst so armen Leben praktisch Wunder über Wunder wirken kann, dass irgendetwas, was mich niederzudrücken droht, nehme auf den gekreuzigten Wälze. Im gleichen Augenblick habe ich da drin die Quittung des Heiligen Geistes. Es ist alles in bester Ordnung, wenn auch äußerlich noch alles beim Alten ist. Und dann kommt er nach kürzerer, also erst nach längerer Zeit, die wunderbare Erfahrung der Treue der Rettung Gottes. Da kann er sich nicht verleugnen. Wenn ich irgendeine Last auf ihm gewälzt habe, kann er sich nicht verleugnen. Im Gegenteil, er quittiert meinem Geist sofort in Ordnung. Brauchst gar keinen Kummer mehr zu haben. Ich habe auch keinen mehr. Ein Psalmwort sagt, mein Herz vertraut auf den Herrn und mir ist geholfen. Ja, ihr Lieben, wenn ich so das leichtfüßig so dahin reden kann, wie ihr jetzt vielleicht einen Eindruck haben könnt. Es gibt Geschwister, die sagen, ja, Bruder Mull, der nimmt alles viel zu leicht. Ja, die kennen den nicht. Von Haus aus war ich ein Nervenbündel und die Ängstlichkeit selbst. Und deshalb mit 20 Jahren einen Nervenschock erleidend als Student, hatte ich dann ein Ohr und ein Herz für was? Für das Evangelium. Da wusste ich nur noch, dieser Jesus kann mir helfen, wenn jemand mir helfen kann. Und dann hat Gott ja vor etwa 25 Jahren eine Magenoperation auf Leben und Tod verfügt über mich. Das ging etwa 8 Wochen. Die ganze Prozedur, 3 Wochen lang, wollte mich der Chirurg überhaupt nicht mehr operieren, weil ich zu schwach war. Hatte noch 46 Kilo und dazu noch 3 Liter Blut verloren, konnte nichts mehr essen. Künstlich ernährt, dann kam die Operation. Und was das Wunder der Hilfe Gottes war, andauernd, genau das Wort des Gottes an Paulus, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft wird wo ausgewirkt? Nicht bei den Athleten in jeder Hinsicht, sondern in Schwachheit. Und da war ich so schwach, ich weiß noch, ich war gerade in Davos oben, war immer im Hochgebirge, hatte ich mich jeweils wieder erholt. Dann kam der Blutdurchbruch, musste sofort ins Krankenhaus in Davos spediert werden. Und unterwegs dachte ich, Häuflein Elend, ja Herr, Jetzt nimmt mich nur Wunder, wie jetzt deine Kraft in meiner Schwachheit sich auswirken kann. Und siehe da, ich kam aus dem Staunen nicht heraus. Ich wurde eingebettet im Krankenhaus von einem Pfleger. Und ich, Nervenbündel und nervöser Jüngling oder Mann, damals schon, ängstlich vom Kopf bis zu Fuß, war die Ruhe in einer Geborgenheit, die ich nicht kannte, selbst. Sodass der Chirurg sagte, Herr Muhl, an solchen Patienten ist für mich eine riesige Erleichterung. Ja. Und dann durfte ich ihm ein kleines Zeugnis geben, wer meine Kraft ist. Übrigens, da durfte ich noch Folgendes erleben. Lass mich das doch kurz erzählen. Nun lag ich so da, ein Bruder aus Deutschland hört von dem Geschehen, schickt mir einen lieben Gruß mit Psalm 46. Jetzt, während mich der Pfleger eingebettet hat, sagt er, Herr Muhl, wenn Sie von meinem Chef operiert werden, ich habe nämlich unterwegs noch etwas gedacht, lieber Vater, warum lässest du mich jetzt da ganz auf dem Lande, da im Gebirge oben, in ein Krankenhaus einliefern zu einer Operation? Wir in Zürich wohnen gerade neben dem kantonalen Krankenhaus mit den Experten und Hoheiten und Künstlern. Warum jetzt hier, so abseits, bei einem Krauterer, habe ich gedacht, sogar. Jetzt werde ich eingebettet von dem Pfleger. Ich darf ja nicht sagen, dass der zuerst zu mir sagte, Herr Muhl, ich sehe, Sie sind ein lieber Mann. Das darf ich ja nicht sagen. Nicht? Nun, fuhr er weit und sagt, wenn Sie von meinem Chef operiert werden, er heißt Dr. Jakob, dann kann ich Ihnen gratulieren. Oh, dachte ich, oha, entschuldige, lieber Vater, vielleicht machst du doch recht. Dr. Jakob, das blieb sitzen bei mir. Jetzt kommt ein Kartengruß, liest mir die Schwester vor, ich hatte keine Karte. Psalm 46, da heißt es, eine große Hilfe ist unser Gott in Zeiten der Drangsal. Eine große Hilfe. Und dann kommt zweimal das Wort Gottes. Eine hohe Feste. Also so, ja. Und wie der Pfleger mir sagte, ich kann Ihnen gratulieren, wenn Sie von meinem Chef Dr. Jakob operiert werden. Da wusste ich sofort was. Wisst ihr was? Arthur, jetzt gilt's aber, kommt's drauf an, dass du mit keiner Faser deines Herzens auf die Kunst des Dr. Jakob vertraust, sondern auf wen? Auf deinen himmlischen Vater, den Herrn Jesus. Gut. Kaum habe ich so gedacht, kommt die Karte von dem Bruder mit Psalm 46 und da heißt es zweimal, eine hohe Feste ist uns in Zeiten der Drangsal, der Gott Jakobs. Zweimal, der Gott Jakobs. Da wusste ich ja, ich danke dir, Herr. Nicht auf den Dr. Jakob habe ich zu vertrauen, sondern auf den Gott Jakob. So. Und das geschah. Nach 3 Wochen kam die Operation. Und ich weiß nicht, war es ein Engel oder tatsächlich eine Diakonisse. Ich konnte mich im Spiegel noch betrachten, wie ich angebunden wurde und alles vorbereitet wurde auf dem Operationstisch. Und ich war die Ruhe selbst, schaute dazu. Und plötzlich neigt sich eine Diakonisse so freundlich zu mir herunter. Wir lächeln einander an, wie zwei Verliebte, und weg war ich. Nicht? Stellt euch so etwas vor, nicht? Wo ich aus Furcht und Zittern und Angst schon gestorben wäre, nicht normalerweise. So wie ich mich kannte. So wunderbar. Treu ist unser Herr und unser himmlischer Vater. Wir haben ja gelesen, seid um gar nichts besorgt, und jetzt, ihr Lieben, nach der Operation war ich körperlich noch so schwach. Da hatte ich einmal Gelegenheit, kurz in den Spiegel zu gucken, da bin ich erschrocken. Also, da war ich kein Mensch mehr. Da kommt der Arzt, der Chef, dann sage ich ihm, Herr Doktor, wie gut ist es, dass ich sowohl bereit sein kann zu sterben, als weiterzuleben. Dann erschrak er. Setzte sich an mein Bett und sagte mir, nein, Herr Muhl, was reden Sie denn da? Aber es war mir ernst. Und da war ich noch so schwach. Meine Frau war dann da, saß neben mir und sie durfte mich kaum richtig ansehen oder mich berühren. Schon schrak ich zusammen. Ich hatte gar keine Kraft mehr. Ich stelle euch vor, es war während dem Krieg. Ich hatte 6, 7 Kinder, die waren gerade so vom Kleinsten bis zum Größten. Beruflich war fast keine Arbeit da und ich jetzt am Sterben wusste nicht, wie geht's. Könnt ihr euch denken, da hätten sich verschiedene Sorgengedanken melden können. Ne? Die haben sich auch gemeldet. Ein Gedanke in dieser Richtung, Sorge, was dann? Da merkte ich, jetzt erlischt mein Lebenslicht und ganz. Was blieb mir übrig? Sofort mich in die Gegenwart Jesu zu begeben und nur noch in ihm zu bleiben. Sein Blut durch mich strömen zu lassen. So. Und so ging es Tag und Nacht, wochenlang. Versteht ihr jetzt, da hat Gott mich in eine unbarmherzige Rekrutenschule genommen, was überhaupt nicht mehr tun zu können, nur noch mit einem Gedanken, einem Sorgengedanken Raum zu geben. Wochenlang. Nach einer solchen Rekrutenschule allerdings hat man dann den Vorteil, eine Übung zu besitzen, jeden Sorgengedanken sofort abzuwälzen in göttlichem Gehorsam. Und wenn ich dann, wie man mir nachsagt, immer so die Sache leicht nehme, dann ist das nicht das Leichtnehmen, sondern ein mir anerzogener, von der unerbittlichen Treue der Erziehungsweise unseres Gottes anerzogene Gewohnheit, hier Gehorsam leisten zu können. Seid um gar nichts besorgt, sondern ich wollte gar nicht diese Dinge erzählen, aber nun habe ich sie trotzdem erzählen dürfen. Wir lesen weiter. Mit Gebet und Flehen und Danksagung lasst eure Anliegen vor Gott kund werden, wälzt sie auf ihn. Und jetzt kommt das berühmte Und, mit welchem ich leider viele Versammlungen und Predigten abschließen hörte. Nämlich, die Predigt ist vorbei, das Wort Gottes ist verkündigt worden, der Sprecher will noch einen Schlusssegen sprechen. Wie beginnt er? Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, jedes Denkvermögen des Menschen übersteigt, wird euren Sinn in Christo Jesu bewahren. Und so weiter. Das ist richtig. Aber was ist nicht richtig? Hier einfach mit dem Und zu beginnen, welches ja die vorangehenden Worte voraussetzt. Verstehen wir? Der Friede Gottes erfüllt erst wann unser Herz? Wenn wir geruhen, den vorhin gemeldeten Glaubensgehorsam zu befolgen. Erstens, freut euch alle Zeit. Noch einmal sage ich, freut euch. Weiter, lasst eure Gelindigkeit kund werden allen Menschen. Zweitens. Drittens, seid um gar nichts besorgt, sondern seid in allem dankbar. Und, jetzt und. Und der Friede Gottes, der jedes Denkvermögen übersteigt, überragt, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christo Jesu. Und dann haben wir den Denksinn Jesu Christi, der uns geschenkt ist. Dann darf unser Herz und unsere Sinne, wir dürfen dann so denken, gesonnen sein, die Haltung beziehen und handeln wie der Herr. Wir denken an Jesaja 55, Vers 8. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Dieses Wort gilt gegenüber Engeln und Menschen, gegenüber heiligen Engeln und heiligen Menschen. Vorerst. Denn eben hat Gott Juda, Benjamin und Levi in die babylonische Gefangenschaft abführen lassen und dann lässt er den Gefangenen in Babel ausrichten durch Jeremia, den Propheten. Ich weiß wohl, was für Gedanken ich über euch habe. Gedanken des Friedens und nicht zum Unglück. Also, ich habe euch nicht in Gefangenschaft führen lassen, um euch in Gefangenschaft führen zu lassen, sondern um euch einen Ausgang und einen Frieden zu sichern, den ich euch ohne diesen schweren Weg nie zuteil werden lassen könnte, sodass ihr in den Genuss dieses Gottesfriedens kämt. Nach 1. Korinther 1, den Versen 19 und 20, hat ja Gott die Weisheit der Weisen dieser Welt zur Torheit gemacht. Und er weiß, dass die Weisen und Verständigen nicht in ihrer Weisheit und in ihrem Verstand gestrauchelt sind, sondern dass sie in ihren Überlegungen in Torheit verfallen sind. Wir schlagen dieses Wort auf und nachdem wir 1. Korinther 1, Vers 19 und 20 beachtet haben, schlagen wir gleich Römer 1, 21 und 25 auf. Römer 1, die Verse 21. Damit sie Gott kennend, nicht erkennend, aber kennend, um ihn wissend, weil sie Gott kennend, um ihn wissend, ihn weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz noch verfinstert wurde. Woran liegt die Sache? Gott erkennt die Weisheit der Weisen als Weisheit an und den Verstand der Verständigen. Aber wozu benutzen sie die ihr gegebene Weisheit und den ihnen gegebenen Verstand? Die Entwürfe des Herzens, sagt Salomo, Sprüche 16, Vers 1, sind Sache des Menschen, Sache des Geschöpfes. Darin hat Gott Menschen und Engeln die Möglichkeit gegeben, Entwürfe zu produzieren, zu entwerfen, nach Herzenslust, so wie sie wollen, ohne nach Gott zu fragen. Die Antwort der Zunge aber schon kommt vom Herrn. Alles, was da drin entworfen wird, danach richtet uns Gott. Wenn er richtet, sieht er nicht auf das, was seine Augen sehen. Und wenn er recht spricht, spricht er nicht recht nach dem, was seine Ohren hören. So lesen wir in Jesaja 11. Sondern, ja, was bleibt ihm denn übrig, um ein gerechtes Urteil sprechen zu können? Er blickt auf das Herz. Er erforscht das Herz. Und danach richtet er den Einzelnen. Warum? Weil Gott weiß, gerechterweise kann ich meine Geschöpfe nur dort richten, wo sie selber Handlungsfreiheit haben. Und die ist eingeschlossen in die Dunkelkammer oder in den Tresor der Herzen der Betreffenden, in ihrem Innersten. Ich kann da drin wollen, was ich will. Ich kann da drinnen sogar tun, was ich will, aber nur da drinnen. Kann ich im Herzen sprechen? Sie üben alle Zeit Ungerechtigkeiten. Wo? In ihren Herzen. Treiben sie Gymnastik. In ihrem Herzen fluchen sie und mit ihren Lippen segnen sie. Er sprach in seinem Herzen. Wer hat das gehört? Niemand, als nur er. Kann man sogar die Ehe brechen in seinem Herzen? Der hat schon die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Dabei ist das der flotteste Mensch nach außen, tagelos. Vor Gott ist er ein Ehebrecher. Fertig. Da drin hat er schon getan. Der Mensch kann hier drin tun, mehr tun und lassen, als was er nach außen tun und lassen kann. Das Herz des Menschen erdenkt seinen ganzen Weg. Ich kann gehen. Lähmt auf meiner Lagerstatt liegen, mich nach außen nicht mehr bewegen und in den Gedanken meines Herzens kann ich ein ganzes Leben leben. Stimmt's oder habe ich recht? würde Bruder Heller mal fragen. Und danach beurteilt mich Gott, weil ich da drin tun und lassen kann, was ich will. Kann ich aber da drin auch dem Herrn singen und spielen in meinem Herzen? Kann ich in den Gedanken meines Herzens jetzt zu Hause sein bei meiner Frau in der Wohnstube? Im Augenblick. Das kann ich nach außen nicht, ne? Aber in den Gedanken meines Herzens. Ich kann in den Gedanken meines Herzens in Tiefen mich bewegen, der Finsternis, die ich nach außen unmöglich ausüben kann. Das habe ich getan, das ist geschehen. Also wir verstehen. Aber was nun von dem, was ich da drin will und entscheide und tue, nach außen zur Durchführung kommen kann, darüber entscheidet Gott vor Grundlegung der Welt, denn er hat unsere Gedanken schon von Ferne erforscht, was wir alles einmal da drin tun und lassen wollen oder tun werden und lassen werden. Und weil er uns damals schon kannte in unserem Verderben, in unserer Hilflosigkeit und Jämmerlichkeit, hat er sich damals schon unser erbarmt. Und deshalb hat er uns auserwählt, weil er wusste, den elenden Tröpfen kann nur noch geholfen werden, wenn ich meine ganze Barmherzigkeit ihnen zur Verfügung, ihnen zuwende. Das sind die Auserwählten Gottes, also gar keine Ehre für die Betreffenden, aber Gefäße der Gnade Gottes, die dann seine Werkzeuge sind, um die Nichtglaubenden auch noch retten zu können. So ungefähr sind die Gedanken Gottes. Bei jedem Gericht Gottes gedenkt sein Herz des Friedens, der Rettung der Verlorenen. Gedanken des Friedens und nicht zum Unglück habe ich über euch. Wir haben schon angedeutet, ausgerechnet seinen heiligen Engeln legt er Irrtum zur Last. Auf seine Knechte, an seinem Thron traut er nicht, und seinen Engeln, die für ihn eifern, legt er Irrtum, Torheit zur Last. Seinen Heiligen vertraut er nicht, und die Himmel, wieder Heilige in den Himmeln, sind nicht rein in seinen Augen. Ja. Worin besteht der große Irrtum heiliger Engel, den Gott ihnen zur Last legt, in der Anordnung des Gesetzes? Nach ihrer Meinung war das Gesetz fähig, zu dem sie die Anträge haben stellen dürfen, Israel auf kürzestem Wege zu Gott zurückzuführen. Das war, wie wir lesen, das Leben nach ihrer Meinung zum Leben gegeben, erwies sich in der Praxis der Durchführung als ein Dienst des Todes und der Verdammnis. Paulus schreibt, wenn der Dienst des Todes und der Verdammnis am Sinai in Herrlichkeit begann, aber dann endete mit Schrecken, wie viel mehr wird der Dienst der Rettung, des Geistes, des Lebens in Christus Jesus. Leben bedeuten aus den Toten und bleibende Herrlichkeit bewirken. Die Auswahl, die Gott trifft, ist ganz anders als jedes Geschöpf pflegt, eine Auswahl zu treten, um bestimmte Ziele erreichen zu können. Das Unedle, Verachtete, das, was nichts ist vor der Welt, hat Gott auserwählt. Er bedient sich der geringsten Mittel und Werkzeuge, um die herrlichsten Ziele erreichen zu können. Ich nenne einige primitivsten, nichtswürdigen Mittel, deren Gott sich mit Wonne bedient, sie ausgewählt hat für sich. Staub erstens. Welches Geschöpf war einzig geschaffen im Bilde Gottes, im Gleichnis Gottes? Der Mensch. Der Zeit nach das letzte Geschöpf, das Gott geschaffen hat. Und da es das letzte Geschöpf war, der Zeit nach, hat Gott dieses letzte Geschöpf sofort an erste Stelle gestellt, in welcher Hinsicht? Den Menschen zum Herrscher gemacht über alles bisherige Werk seiner Hände. Nun beginnt Gott dieses Geschöpf zu schaffen. Kommt 1. Mose 2, die wirkliche Durchführung dieses Vorsatzes. Was nimmt er für Material? Staub vom Erdboden. Was ist Staub wert? Auf meine Baustelle als Architekt bringt ein Freund von mir Lastwagen um Lastwagen voll Staub. Ich frage ihn, was willst du damit? Ja, den kann es gratis haben. Was soll ich damit machen? Ich sage ihm, du kannst gleich wieder zurückführen lassen. Staub wirklich zu gar nichts fähig auf der Baustelle. Im Gegenteil, ich führe selber Staub noch und auch ab. Er geht zum Landwirt. Was sagt er? Lieber Freund, Staub, Unmögliches, irgendwas damit zu machen. Was macht Gott? Gerade das, was in den Augen aller nicht zu nichts mehr fähig ist, wählt er aus, um das Wunderbarste daraus zu bilden, was zu was Gott fähig ist. Staub. Paulus schreibt, der von Staub gebildete, der erste Adam, aus Staub gebildete. Was ist Asche? Endstation aller Feuergerichte Gottes ist Asche. Kann Gott die brauchen? Gold aus Ophir heißt Gold aus dem Aschenland. Die Asche einer jungen roten Kuh, eines der Opfer, ist fähig, den Unreinen zu reinigen. Isop, Salomo redete von der Zeder auf dem Libanon, er redete über alle Bäume, über alles Vieh, über alle Vögel, über alle Fische, die ganze Schöpfung um Gottes, das waren Vorlesungen, ihr Lieben. Die Vorlesungen Salomos, da kamen alle Könige der Erde, um die Weisheit Salomos, Gottes, zu hören. Er redet über alle Bäume, von der Zeder auf dem Libanon, welcher den König, der König ist, darstellt, bis hinab zum Isop, das an dem Schutthaufen oder der Ruinenmauer seines Lebens dahin vegetiert. Isop, ein Unkräutchen. So redete Gott, der Höchste, von Gott dem Höchsten, bis zum tief gefallensten Geschöpf. Isop. Das ist Isop. Hat Gott Isop erwählt? Was war das Besprengungsmittel oder Werkzeug beim Auszug aus Ägypten, nachdem das Lamm geschlachtet war? War nur ein Büschel Isop würdig in den Augen Gottes und ins Blut der geschlachteten Lämmer getaucht und damit die Türpfosten zur Rettung Israels gestrichen zu werden? Entsündige mich, sagt David in Psalm 51 mit Isop, und ich werde reiner sein als Schnee. Wer ist unter allen Menschen, der am tiefsten heruntergestiegen ist, nur noch als Isöpchen ein Dasein fristete, von allen verachtet, am Schutthaufen der Schöpfung, der Sohn Gottes? Und deshalb finden wir am Kreuz ein Rohr, schwaches Rohr, ein Büschel Isop getauft, ein Schwamm darum gebunden, eingetaucht in Essig, und jetzt trinkt der Herr Jesus. Vorher hat er es abgelehnt. Jetzt trinkt er den Essig, und als er den Essig im Schwamm gereicht mit dem Büschel Isop darum am Rohr raufgestreckt, getrunken hatte, aufgenommen hatte, schrie er, es ist vollbracht. Was? Und da er den Essig genommen hatte, rief er mit lauter Stimme, es ist vollbracht. Was hat Essig mit vollbrachter Erlösung, Versöhnung der Welt zu tun? Fragt derjenige, der einen gesunden Menschenverstand und vernünftig ist, nicht? Und Weisheit kennt nicht. Was hat Essig mit Versäumung des Kosmos zu tun. Ja. Was ist denn Essig? Abgestandener Wein. Was ist denn Wein? Das Blut. Was ist das Blut? Das ist seine Seele. Wes Seele sündigt, die muss sterben. Unsere Seele ist nicht mehr Weingewächs des Weinstocks, nicht mehr Blut, wie es sein soll, eine lebendige, gesunde Seele, in der Liebe Gottes, sondern abgestandener Wein, Essig ist unsere Seele, dem Tode verfallen. Was heißt das? Da er den Essig genommen hatte, das heißt, als er das ganze Sündengift, der den Tode verhafteten Seelen in sich hinein geschlürft hatte, zur Sünde gemacht, es ist vollbracht. Konnte er jetzt so reden? Nur jetzt. Warum ein Schwamm? Was hat einen Schwamm für eine Eigenart? Ein Schwamm hat die Eigenart, ich kann ihn nehmen, wie er ist, trocken. Kann ihn zusammenpressen, meiner Hand, und in eine beliebige Flüssigkeit tauchen und ihn die Hand öffnen. Und was macht der Schwamm? Unweigerlich. Er saugt sich voll mit der Flüssigkeit, in die er getaucht ist. Stimmt das? In was für eine Flüssigkeit wurde der Schwamm getaucht? In Essig. In alle die dem Tode verfallenen Seelen, der auch unsere gehörte. Und er hat sich damit vollgesaugt. Unweigerlich. Und jetzt verstehen wir langsam, wie es zuging, dass er zur Sünde gemacht wurde. Durch welche Mittel offenbart der Geist Gottes uns diese wirklichen Vorgänge? Durch die primitivsten, im Menschenleben bekannten, niedrigsten Dinge. Noch einmal, Essig, Schwamm, Isop, Rohr, ein schwaches Rohr, das geknickt ist. Wunderbar. Und das Letzte, das ich hier erwähne, ihr wisst schon, was Schatten bedeutet vor Gott. Ein Schatten, den ich werfe, den ein Körper werft, ist weder flüssig, noch fest, noch gasförmig. Stimmt das auch? Also was ist denn der? Wie sollen wir erklären, was ein Schatten ist? Ich habe ja hier erzählt, wie Gott mir gebracht hat eines Tages, was denn ein Schatten ist. Du weißt noch was? Wer hat das Erlebnis mit meinem Freund und seiner Familie, als wir die Kinder noch hatten und Spiele mit ihnen machten, wer hat das gehört? Du? So, sonst niemand. Es ist der Erzählung wert. Ich mache kurz. Mein Freund mit seinen 6 Kindern war mit meiner Familie und meinen 7 Kindern in unserem Garten am Sonntagnachmittag und haben mit den Kindern Spiele gemacht. Das eine Spiel bestand darin, musste einer ins Haus gehen, die anderen bestimmten irgendeinen Gegenstand, zum Beispiel das Kamin auf Nachbars Dach. Der kommt wieder und muss jetzt mit indirekten Fragen möglichst rasch den gewählten Gegenstand finden. Dann sagen Kinder eines Tages, so jetzt soll mal einer der Papas soll auch mal reingehen, dann suchen wir etwas aus. Nun ging mein Freund, der war Oberingenieur bei Braun-Boveri in Zürich, sind inzwischen schon viele Jahre heimgerufen worden vom himmlischen Vater. Oberingenieur bei Braun-Boveri, dann sage ich den Kindern, also euren Papa und diesem Oberingenieur müssen wir natürlich ein Rätsel, eine Aufgabe stellen, die seines Standes würdig ist. Und da gerade die Sonne so schön schien, sagte ich, Kinder, der muss seinen eigenen Schatten erraten, wenn die Sonne wirft. Er kommt. Tatsächlich erweist er sich als Ingenieur. Ist es fest? Nein. Ist es flüssig? Nein. Jetzt triumphieren. Ist es gasförmig? Nein. Was? Gibt's das? Gibt's etwas? Das weder nicht. Wir werden belehrt in der Schule, entweder ist etwas fester Körper oder flüssiger Körper oder gasförmig. Etwas anderes gibt es nicht. Jetzt ist er hochgespannt und stellt Fragen über Fragen. Nein, nein, nein. Stellt euch vor, jetzt stellt er die Frage, sehe ich es? Antwort, ja. Und jetzt sagt er, ja, jetzt bin ich am Ende meiner Weisheit.
Er musste kapitulieren. Was hat Gott mir dadurch beigebracht? Ich wusste, was ein Schatten ist. Im besten Fall immer nur eine dunkle Angelegenheit. Nun, gibt es in der Bibel so gewisse dunkle Angelegenheiten? Denke ich gerade an den Juda in Bezug auf seine Schwiegertochter. Ich denke an die Hure Rahab. Und so weiter, und so weiter. Gibt es dunkle Angelegenheiten in der Bibel? Ich habe mich verstanden. Ja. So dunkle Angelegenheiten, noch und noch, wo wir uns fragen, ja, warum stehen solche Dinge in der Bibel überhaupt nicht, aus dem Wort Gottes. Und jetzt sagt das Wort Gottes in Kolosser 2, so richte euch, schreibt Paulus, die ihr in der Gnade des Gottes steht, nicht mehr unter Gesetz seid, losgekauft vom Gesetz, so richte euch nun niemand mehr über Speise oder Trank oder in Ansehung eines Festes oder Neumondes und so weiter. Denn alle diese Dinge sind nur ein Schatten der zukünftigen Wohltaten Gottes. Und fährt weiter, denn was weiß ich sofort auch noch, wenn ich einen Schatten sehe? Da muss erstens ein Körper sein, der den Schatten wirft. Zweitens muss, damit der Körper einen Schatten werfen kann, was auch noch da sein muss, ein Licht, in dem der Körper steht und geht, wandelt. Aha. Und jetzt gibt es ein Gesetz, das heißt, je dunkler ein Schatten, umso dunkler ist auch das Licht. Umso blendender ist das Licht, in dem der Körper wandelt, der den dunklen Schatten wirft. Also, jetzt habe ich gelernt, je dunkler eine Angelegenheit in der Bibel ist, umso herrlicher, denn Paulus fährt weiter, alle diese Dinge sind nur ein Schatten, mehr oder weniger dunkel. Der Körper aber, der diese Schatten wirft, ist der des Christus. Der Leib aber, der diese Schatten wirft, ist der Leib des Christus. Sind ja wir. Wandelt er im Licht? In was für einem Licht? Des Vaters? Ist das blendend hell, wo niemand zukommt sogar? Muss er dann dunkle Schatten werfen, wenn es normal heranzugeht? Das heißt aber, je dunkler die Schatten sind, umso wunderbarer das, was uns der Geist offenbar, der Heilige Geist offenbaren kann, wenn wir so dumm sind und allem glauben, was da geschrieben steht, und uns diese dunklen Schatten in ihrer Deutung von den Aussagen der Bibel erklären lassen und nicht unsere vermeintliche Weisheit selbst spielen lassen bei der Gelegenheit. So, also, selbst das, was wesenlos ist in der Schöpfung, Schatten, hat Gott auserwählt. Und da lesen wir tatsächlich im Büchlein Prediger, ein Wort, das kein Übersetzer wagte, buchstäblich zu übersetzen. Die Elberfelder schreibt da in Prediger 7, Vers 12, denn im Schatten ist, wer Weisheit hat, im Schatten, wer Geld hat. Hallo, also vor der Hitze der Sonne meinetwegen. Im Hebräischen steht aber einfach da, im Schatten ist die Weisheit verborgen. Aha, verstehen wir jetzt ein wenig? In all den dunklen Angelegenheiten und unverständlichen Dingen im Alten und Neuen Testament und den Widersprüchen in der Bibel, wie man sie beschuldigt, aufzuweisen, alles das hat Gott auserwählt, um was zu offenbaren? Die Weisheit Gottes im Schatten ist die Weisheit Christus verborgen. Deshalb lesen wir, ich schließe damit das Thema Schatten ab, lesen wir im Büchlein, dem wunderbaren Buch des Hohen Liedes von Salomo,
Da sagt die Geliebte, die Sulamit, das heißt die zum Frieden gebrachte Seele oder Gemeinde, was wir wollen, spricht zu ihrem geliebten Herrn. Ich habe mich mit Wonne in seinen Schatten gesetzt und seine Frucht ist meinem Gaumen süß. Ja, wenn ich mich nun im Alten Testament verliere, wie ein David sich verloren hat, indem er las und ein Verständnis gewann durch den Geist Christi, der in ihm war, dass er sagen konnte, deinem Knecht, Herr, geht es wie einem, der reiche Beute findet. Dein Knecht hat seine Wonne an seinem Gesetz. Ja, ich habe mich mit Wonne in seinen Schatten gesetzt. Das heißt, wenn ich das Alte Testament lese, dann befinde ich mich im Schatten des Leibes des Christus. Ist das mir dann wohl? Dann habe ich mich mit Wonne in seinen Schatten gesetzt. Die Auserwählung Gottes, ganz anderer Art, als wie Engel und Menschen auswählen. Gott legt bewusst Steine des Anstoßes und einen Stein des Anstoßes, aber bitte nicht in Babel und nicht in New York und in Sodom und Gomorra, sondern wo legt er einen Stein des Anstoßes? In Zion, vor die Füße der Frömmsten. Stein des Anstoßes, das erlaubt sich Gott. Und dieser Stein auf die Baustelle Gottes geliefert, da finden die Bauleute, die Baukundigen, der hat sich auf die Baustelle verirrt. Was machen die mit diesem Stein, das ist Christus? Die werfen ihn in die Baugrube. Stellen wir uns das mal buchstäblich vor. Da kommt der Grundeckstein auf die Baustelle, aber die Bauleute, die verstehen das nicht. Und wer sagen, gut, in die Baugrube runter, erledigt. Da kommt der Chef auf die Baustelle, der Architekt, und sagt, meine Herren, wo ist der Grundeckstein? Oh, noch nicht da. Na, was liegt denn da unten? Der hat doch hier nichts zu suchen. Bitte, messt einmal ein, wo der liegt. Die messen und sagen, meine Herren, der liegt genau da, wo er hingehört. Ist das eine Blamage für die Bauleute? Ich denke, ja. So ist es den Fürstentümern und Gewalten gegangen und den Bauleuten, nachdem sie den auserwählten Stein verworfen haben, diesen Stein des Anstoßes, haben sie was gemacht? Ihn genau dorthin geworfen, wo er nach dem Ratschluss Gottes hingehört, zu der Versöhnung ihrer selbst, die sich an ihm versündigt haben. So ungefähr sind die Gedanken Gottes. Ich komme zum Schluss. Gott lässt sich finden von denen, die ihn nicht suchen. Unglaublich. Jesaja 65, Vers 1, Römer 10, Vers 20. Er beginnt das Gericht, wenn es schon nötig ist, an seinem eigenen Hause. Abschließend, er bekennt sich in Christo Jesu zu der fragwürdigsten, zu dem fragwürdigsten Geschlechtsregister, das existiert. Angenommen, wir würden die Geschichte lesen von Juda und der Schwiegertochter Tamar. Wir würden die Geschichte lesen von der Hure von Jericho. Dann von der Moabitin Ruth, das ginge noch. Aber du sollst einem Moabiter nie Barmherzigkeit erweisen, sagt das Gesetz. Dann die Geschichte Davids mit der Batseba würden wir lesen. Dann könnten sich Stimmen melden aus frömmsten Kreisen, Bruder Muhl, aber hör mal auf. Wollen wir nicht gescheiter im Neuen Testament lesen, als solche dunklen Angelegenheiten, uns mit so dunklen Angelegenheiten da befassen? Sage ich, gut, ihr Lieben, wir beginnen im Neuen Testament zu lesen. Matthäus 1, Geschlechtsregister Jesu Christi. Die Tamar des Juda, die Hure Rahab und die Ruth und die Batseba erscheinen. Wo? Im ersten Kapitel des Neuen Testamentes. Ja, was sollen wir jetzt sagen? Und das soll der Heilige Gottes sein, mit diesem Geschlechtsregister? Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Meine Wege sind nicht eure Wege. Ihr Lieben, lassen wir uns von diesem Geist des Glaubens, der Hoffnung und dieser Gottesliebe befüllen, beglücken, beseligen, damit wir in dieser letzten Stunde der Weltgeschichte, der letzten Jahrzehnte dieses Zeitalters, uns doch so umgestalten lassen könnten, wie der Herr schon längst sich danach sehnt. Und wir ja im Innersten auch. Lasst uns es schenken, in den Gedanken des Herzens unseres Gottes zu Hause zu sein. Amen.